HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
The reality is that today we have a deal.
Es ist wahr, wir haben einen Deal.
Für uns in Großbritannien heißt das, wir verlassen die EU am 31. Oktober.
On October the 31st,
we have a deal.
Wir haben eine Vereinbarung und das bedeutet auch, wir haben keinen Grund für eine weitere Verlängerung.
For any kind of prolongation.
Time to say goodbye.
Es fühlt sich ein bisschen an, als würde ein alter Freund auf Reisen gehen, in ein Abenteuer aufbrechen ohne uns. Wir hoffen, Großbritannien findet, was es sucht. Aber es wird auch immer einen Platz für sie am Tisch geben, wenn sie zurückkommen wollen.
Ich hoffe sehr, dass sich unsere Abgeordneten in Westminster jetzt einigen, um den Brexit endlich abzuschließen.
Die Gesetzeslage ist glasklar. Wenn es keinen vom Parlament verabschiedeten Deal gibt, dann muss Boris Johnson in Brüssel um eine Verlängerung bitten.
Hello, Prime Minister. Can you make a promise today?
Herr Premierminister, können Sie versprechen, dass Sie in Brüssel nicht noch einmal um eine Verlängerung bitten?
Ja, das kann ich. Lieber liege ich tot im Graben.
I'd rather be dead in a ditch.
It will be a golden age.
Ein goldenes Zeitalter wird anbrechen, in dem wir frei sein werden von dem schweren Joch der Europäischen Union, das uns so viel Geld gekostet hat. All das wird vorbei sein.
Eigentlich hoffen alle nur noch, dass es möglichst bald vorbei ist.
Es gab schon einmal einen Deal der Europäischen Union mit den Briten. Wir erinnern uns, mit dem ersten Brexit-Abkommen scheiterte die damalige Premierministerin Theresa May im Unterhaus dreimal. Nun steht womöglich Boris Johnsons May Day bevor. Denn auch sein Deal könnte morgen am Samstag scheitern. Dann ginge die scheinbar unendliche Geschichte weiter und wir werden erleben, ob der britische Premier an Halloween durch die Weltgeschichte irrlichtert, indem er sein Land trotz gesetzlichen Verbots ohne Deal aus der EU führt. Denn er will ja, wie eben gehört, lieber tot im Straßengraben liegen, als das zu tun oder als das nicht zu tun. Am Ende könnte er auch lebendig im Gefängnis sitzen, wenn er ein Gesetz bricht. Nach dem neuerlichen Deal, der von Boris Johnson zunächst als großartiger Durchbruch verkauft wurde, ist jedenfalls alles noch immer so offen wie zuvor. Die Wahrscheinlichkeit, dass das britische Parlament auch den zweiten Premier vorführt, ist ziemlich groß. Muss aber nicht sein. Es kann nämlich auch sein, der nach Trump größte aller Dealer, Boris Johnson, schafft jetzt auch noch ein noch viel großartigeres Abkommen mit der nordirischen Protestantenpartei DUP und der oppositionellen Labour Party oder mit einzelnen Abgeordneten. Dann und wohl nur dann könnten die Briten an Halloween aus der EU austreten und sich danach weiter mit ihren eigenen Geistern beschäftigen, dann aber ohne uns. Ach nee. Stimmt ja gar nicht. Da gibt es ja noch eine Übergangszeit von mindestens 14 Monaten oder noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Brexitus, das lange Ende, der Tag in HR2 Kultur.
Müde, geschafft, aber nicht unzufrieden. So steht EU-Chefunterhändler Michel Barnier im Pressesaal der Europäischen Kommission und verkündet, ja, es ist geschafft. Wir haben ein neues Brexit-Abkommen. Der Durchbruch ist da.
Good afternoon. Patience is a virtue. Brexit is a school of patience.
Geduld ist eine Tugend und der Brexit ist eine Schule der Geduld. Die Geduld auf der europäischen Seite war zuletzt immer wieder mächtig strapaziert worden. Erst spät hatte sich die britische Seite kompromissbereit gezeigt und eine Einigung möglich gemacht. Das gilt vor allem für die Frage, wie eine Zollgrenze auf der irischen Insel verhindert werden kann. Eine Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Europäischen Republik Irland. Michel Barnier.
Throughout these negotiations.
Bei den Verhandlungen haben sich sowohl die EU als auch Großbritannien immer zu dem Ziel bekannt, den Frieden und die Stabilität auf der irischen Insel zu schützen. Dafür sorgen soll eine sogenannte Zollpartnerschaft. Vereinfacht gesagt muss Großbritannien gewährleisten, dass nur kontrollierte Waren in Irland ankommen und im Auftrag der EU die fälligen Zölle eintreiben sowie nach Brüssel durchreichen. Der neue britische Premierminister Boris Johnson ist seinem großen Ziel damit ein gutes Stück näher gerückt.
Let's get Brexit done.
Von einem großartigen neuen Abkommen spricht Boris Johnson, davon, dass Großbritannien damit die Kontrolle zurückgewinnt. Und natürlich hofft der britische Regierungschef, dass er dieses Abkommen, anders als seine Vorgängerin Theresa May, auch durch das Londoner Parlament bekommt. Allerdings gibt es noch eine ganze Reihe von Stolpersteinen. Zum Beispiel, dass Johnson keine eigene Mehrheit hat. Dazu kommt, dass die kleine nordirische Unionistenpartei DUP mit dem Stand der Dinge ganz offensichtlich so unzufrieden ist, dass sie Nein sagen will. Außerdem muss auch das Europäische Parlament einem Scheidungsvertrag zustimmen, was gerne vergessen wird. Die europäischen Abgeordneten haben jedenfalls schon angekündigt, das Abkommen genau zu überprüfen und sich auf keinen Fall dabei hetzen zu lassen. Eine weitere Verschiebung des Austrittstermins ist also nach wie vor nicht nur möglich, sondern eher wahrscheinlich. Zumal das britische Parlament Premierminister Johnson per Gesetz dazu gezwungen hat, einen neuen Aufschub zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober, also bis Samstag, kein Austrittsabkommen unter Dach und Fach sein.
Stefan Überbach aus Brüssel über die Einigung auf den zweiten Brexit-Vertrag. Nur, was sagt er eigentlich genau? Was steht da drin? Was sieht er wirklich vor? Die Frage gebe ich weiter an unseren Korrespondenten Alexander Göbel in Brüssel. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich höre doch letztlich, dass statt des vom britischen Parlament mehrfach abgelehnten Backstops auf der irischen Insel, die eine Zollgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindern sollte, diese Zollgrenze jetzt ins Wasser fällt, und zwar zwischen die irischen und die britische Insel. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Backstop und Zollgrenze auf See?
Die Sache ist die, dass man einen Kunstgriff geschafft hat. Es ist ein bisschen so, als würde man an einer Kreuzung stehen und in beide Richtungen gleichzeitig abbiegen. Vielleicht kann man sich so vorstellen. Man hat auf der inneririschen Grenze es vermieden, dass es in Zukunft dort Zollkontrollen gibt. Und das hat man nur dadurch geschafft, dass man diese Grenze ins Wasser sozusagen verlegt hat. Es gibt eine Nabelschnur immer noch zwischen Großbritannien und Nordirland. Aber Nordirland muss gleichzeitig de facto Teil der Zollunion mit Großbritannien sein, aber gleichzeitig eben auch mit der Europäischen Union. Und das ist sozusagen dieser Kunstgriff, dass man beides schafft. Man hat Nordirland, ist zumindest die Argumentation, weiterhin an Großbritannien gebunden, ist aber auch geschafft, dass es keine harte Grenze auf der irischen Insel gibt.
Das ist so eine Art zollpolitische Mengenlehre.
Also genau, weil man sich das so vorstellen muss, dass es eine Nabelschnur gibt zwischen Großbritannien und dem britischen Teil der irischen Insel. Es gleichzeitig aber auch eine EU-Grenze auf dieser irischen Insel gibt, die man aber nicht sieht, an der keine Kontrollen stattfinden sollen. Und jetzt muss man schauen, wie das Ganze auch technisch ausgestaltet werden kann, dass bei allen Gütern, die von Großbritannien sozusagen nach Nordirland exportiert werden, soll es keine Zollkontrollen geben. Aber bei Gütern, die von Großbritannien aus, Autos zum Beispiel, nach Nordirland exportiert werden, die weiter exportiert werden könnten in die Europäische Union, dann müsste Großbritannien selbst Zölle erheben für die Europäische Union und dabei auch noch beaufsichtigt werden von EU-Behörden. Und wie das gehen soll, frage ich mich manchmal jetzt schon. Ich glaube, das ist momentan so ein bisschen das Pfeifen im Walde, dass man sich mit diesen technischen Details dann erst später befassen will.
Und dann kommt noch dazu, dass genau das, was jetzt die Lösung sein soll, die EU schon mal ins Spiel gebracht hatte, als in Großbritannien noch Theresa May Premierministerin war. Damals war das unmöglich und jetzt auf einmal nicht mehr. Wieso?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch daran, dass jetzt auch alle nach diesen drei Jahren und nach den letzten drei gescheiterten Abstimmungen im Unterhaus ein bisschen müde sind und versucht haben, auch durch ein anderes Wording, also eben vom Backstop ist keine Rede mehr, das so hinzubekommen, dass man jetzt praktisch die Augen schließt und sagt, das fühlt sich ein bisschen so an wie ein neuer Deal und sich in Dialektik ergeht sozusagen.
Ist es nicht so, dass letztlich Boris Johnson eingeknickt ist und man das nur nicht sagen will?
Ist die Frage, ob er wirklich eingeknickt ist. Ich glaube, er ist ein richtiger Zocker. Er ist unheimlich schwer zu durchschauen. Es kann natürlich immer noch sein, dass er sagt, ich gehe mit diesem Deal nach Hause und lasse mir den um die Ohren hauen. Es ist ja sehr gut möglich, dass das passiert im Unterhaus, dass er keine Mehrheit dafür bekommt. Dann kann er immer noch sagen, ich habe es versucht, Leute, und jetzt klappt es nicht. Vielleicht kriegen wir auch keinen EU-Sondergipfel dann, bei dem eine Verschiebung beantragt werden könnte, weil vielleicht Staats- und Regierungschefs gar keine Verschiebung wollen. Vielleicht will das Unterhaus auch keine Verschiebung. Und dann könnte Johnson eben aus einer Position der Stärke heraus sagen, ich habe es versucht, Leute, ich habe euch einen Deal mitgebracht, ihr wollt den nicht haben, wir machen jetzt Neuwahlen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch diese Daumenschraube, die er versucht, im Unterhaus anzulegen, indem er diese Perspektive eröffnet, entweder ihr nehmt jetzt diesen Deal oder wir machen Neuwahlen, bei denen ich als Boris Johnson mit meiner ja zur Brexit-Partei gewordenen Tory-Partei auf jeden Fall gute Chancen habe zu gewinnen. Und dann wollen wir mal sehen, ob das mit dem No-Deal wirklich vom Tisch ist. Das ist eben die große Gefahr und ich glaube, dieser Gefahr sind sich die Parlamentarier im Unterhaus eigentlich auch bewusst.
Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn wir dann sehen, wie am 31. Oktober in zwei Richtungen gleichzeitig abgebogen wird. Vielen Dank, Alexander Göbel nach Brüssel. Professor Thorsten Jörg Selk, Politikwissenschaftler an der Uni Oldenburg im Forschungsgebiet EU-Politik und europäische Integration. Guten Tag.
Guten Tag.
Seit 3 Jahren beschäftigen wir uns jetzt auf beiden Seiten des Ärmelkanals mit dem Brexit-Vertrag. Wahrscheinlich haben allein die Verhandlungen schon Millionen gekostet. Warum macht die EU sowas eigentlich mit? Wo liegen hier die Interessen Europas? Warum gibt es immer noch einen Deal und noch einen Deal und noch eine Verhandlung und noch eine Verhandlung?
Naja, es ist ja so, die EU hat eigentlich kein Interesse daran, ein Mitgliedsland zu verlieren. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein Land sagt, wir haben eigentlich keine Lust mehr, wir wollen aussteigen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich traditionell so, dass es einige Länder gibt, die eigentlich gerne Mitglied wären. Und die EU versucht eigentlich ihre eigene, auch territoriale Integrität zu bewahren und es Ländern, die austreten wollen, nicht leichter macht, als es nötig ist.
Nun gucken wir nochmal auf diesen Brexit, der da jetzt auf dem Tisch liegt. Die ganze Zeit wird uns erzählt, dass nichts schlimmer wäre als ein ungeregelter Brexit. Wenn der jetzt auf dem Tisch liegende Vertrag tatsächlich durchgeht, morgen erstmal durchs britische Parlament, geht alles für eine Übergangsfrist bis Ende 2020 tatsächlich auch weiter wie gehabt. Dann kann die Übergangsfrist immer weiter verlängert werden. Da drängt sich der Eindruck auf, hier wird eigentlich nur Zeit gekauft.
Ja, das stimmt. Also es ist ja so, dass der jetzt verhandelte Deal, Johnsons Deal, gar nicht so unterschiedlich ist von Mays Deal. Ja, also Johnsons Deal 600 Seiten, Mays Deal 584 Seiten. Und man sagt jetzt nicht mehr Backstop, aber es ist halt diese neue Regelung über Nordirland, wo die Frage ist, wird es eine Mehrheit geben oder nicht? Und ich glaube, es gibt ja unglaublich viele Parteien, es gibt ja unglaublich viele Akteure in diesem Prozess und es gibt so viele unterschiedliche Präferenzen. Aber was man tatsächlich, was die meisten, und ich glaube, dass das auch rational ist, was die meisten halt nicht wollen, ist tatsächlich ein No-Deal, ein harter Brexit, weil das wirtschaftlich allen Parteien wehtun würde.
Ich habe jetzt gelesen, dass Großbritannien, dass die ganze Zeit, in der jetzt über den Brexit verhandelt wird, schon viele 100 Millionen gekostet hat an wirtschaftlichen Schäden, die entstanden sind. Auch dadurch, dass Betriebe zurückgegangen sind aufs europäische Festland oder auch Betriebe aus Japan eben Fabriken in Europa, im Festland Europa aufbauen und in Großbritannien abbauen und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich müssten die Briten doch schon merken, dass das der falsche Weg ist. Jetzt können sie nur nicht mehr abbiegen. Sie können jetzt nur noch in die beiden Richtungen abbiegen, die Alexander Göbel da gerade genannt hat. Die Grundfrage ist, verbrennen wir nicht eigentlich nur die Arbeitszeit der EU-Diplomaten und verlängern die Unsicherheit für die Wirtschaft und die Bevölkerung, wenn wir jetzt immer neue Übergangsfristen aneinanderreihen?
Also natürlich ist es so, dass es einen Haufen von brennenden Problemen gibt und viele Leute fragen sich, ist es wirklich nötig, ja, diese Brexit-Diskussion? Aber das steht ja nun mal auf der Tagesordnung, auf der politischen seit Juni 2016, wo man der britischen Bevölkerung ja dieses großartige Angebot gemacht hat. Wollt ihr, ne, ihr dürft entscheiden, wollt ihr in der EU bleiben oder wollt ihr etwas anderes, wo ja nie so ganz deutlich war, was ist denn jetzt diese andere Sache. Ne? Einige Kommentatoren haben ja gewitzelt, es wurden Einhörner. Es wurde versprochen, ihr könnt ein Einhorn haben, wenn ihr wollt. Ja? Mhm. Und in der Tat glaube ich, dass jetzt immer mehr Leute aufwachen, auch in der britischen Bevölkerung, und sich denken, Mensch, so ganz einfach ist es doch gar nicht, mit der EU zu verhandeln und da was Gutes rauszuhandeln. Und vielleicht ist der beste Deal mit der EU eigentlich der, den wir schon haben.
Ja, jetzt sind Sie ja noch in der EU. Der Deal, den Sie jetzt haben, ist der, der schon mal abgelehnt wurde. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, als Theresa May noch Premierministerin war. Ich frage mal von unserer Seite aus gesehen, was ist das Interesse der EU? Sie haben jetzt auch wieder gesagt, ein No-Deal wäre fatal. Aber ist es nicht auch irgendwann mal gut? Wäre dann irgendwann nicht mal ein Ende mit Schrecken besser als das berühmte Ende ohne Schrecken?
Also bis vor einer Weile.
Also der Schrecken ohne Ende, so heißt das Sprichwort.
Also bis vor wenigen Tagen war ja jetzt immer noch die Frage, was kann Johnson jetzt raushandeln? Und der Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist ja relativ ähnlich dem Deal, den May auch schon ausgehandelt hatte. Ne? Das hat ihr Korrespondent ja auch gerade gesagt. Und ich denke, dass jetzt klar ist, also was anderes wird nicht verhandelbar sein. Mit anderen Worten, theoretisch haben wir jetzt nur noch drei Optionen. Das eine ist der EU-Verbleib Großbritanniens, das ist Status quo, keine Änderung von dem, was wir bisher haben. Dann der harte Brexit und dann Johnsons Deal. Ja? Und also viele Menschen im Vereinigten Königreich wollen ja überhaupt nicht aus der EU raus. Ne? Also ungefähr die Hälfte und eigentlich auch eine Mehrheit der Parlamentarier in Westminster will ja eigentlich gar nicht den Brexit. Sie sind auch keine großen Freunde von Boris Johnson. Ja? Die Frage ist halt, wie kann man sich jetzt strategisch aufstellen, um das Beste zu erreichen und möglicherweise weder einen harten Brexit noch Johnsons Deal zustimmen zu müssen. Und das wird morgen ein sehr spannender Tag im britischen Unterhaus werden.
Das glaube ich auch. Professor Thorsten Jörg Selk, Politikwissenschaftler an der Uni Oldenburg im Forschungsgebiet Europäische Integration, die ja gerade nicht funktioniert. Vielen Dank. Brexitus, das lange Ende, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus Stanisław Lems Sternentagebuch. Wir zitieren aus der 7. Reise des Astronauten Ion Tichy.
Mitten in der Nacht hatte ich das Gefühl, dass mich jemand an den Schultern rüttelte. Ich schlug die Augen auf und erblickte einen über das Bett gebeugten Menschen, dessen Gesicht mir seltsam bekannt vorkam. »Steh auf«, sagte er, »wir gehen nach oben und drehen die Steuerschrauben fest. Erstens kennen Sie mich nicht gut genug, um mich zu duzen, und zweitens weiß ich genau, dass es Sie nicht gibt. Ich bin allein in der Rakete, und das schon das zweite Jahr. Somit sind Sie nur eine Traumvision.« Er indes schüttelte mich weiter und wiederholte, ich solle ihm sofort zu den Geräten folgen. »Unfug«, erwiderte ich, nunmehr schon etwas böse, denn ich befürchtete, die Auseinandersetzung im Traum könnte mich wecken. »Nirgends gehe ich mit. Das wäre ja sowieso umsonst. Eine Schraube, die im Traum festgedreht wird, kann an der wirklichen Lage nichts ändern. Bitte belästigen Sie mich nicht und zerfließen Sie auf der Stelle oder begeben Sie sich auf andere Weise hinweg, sonst wache ich tatsächlich noch auf.« »Aber du schläfst ja gar nicht. Ehrenwort. Erkennst du mich denn nicht? Schau her.« Während er sprach, berührte er mit den Fingern zwei Warzen, die er auf der linken Wange hatte. Instinktiv fasste auch ich mich an die Wange, weil ich an derselben Stelle zwei völlig gleiche Warzen habe. In diesem Augenblick begriff ich, weshalb mich die Traumerscheinung an einen Bekannten erinnerte. Sie glich mir aufs Haar. »Lass mich zufrieden«, rief ich und schloss die Augen, besorgt um meinen Schlaf. »Wenn du ich bist, brauche ich dich zwar nicht zu sitzen, aber das ist noch lange kein Beweis, dass du existierst.« Woraufhin ich mich auf die andere Seite drehte und mir die Decke über den Kopf zog. Ich hörte noch, wie er etwas von Idiotie sagte und schließlich, als ich nicht reagierte, ausrief, »Du wirst das noch bereuen, du Narr. Du wirst dich noch davon überzeugen, dass das kein Traum ist. Aber dann wird es zu spät sein.«
Der Astronaut möchte nicht mit seinem zweiten Selbst zusammen das Raumschiff reparieren, das man aber nur zu zweit reparieren kann. Da trifft einer sich selbst und tritt damit ein in eine Schleife, einen Zeitloop, und täglich grüßt das Murmeltier. Kam viel später. Stanisław Lem hat das 1957 geschrieben. Kein Ausgang aus dem Brexit hier, oder doch? Wie steht es um den Deal, das Brexit-Abkommen 2.0 mit der gewässerten Zollgrenze in der Irischen See? Wie steht es damit in London, wo morgen das Unterhaus zusammenkommt und darüber zu reden und abzustimmen hat? Jens-Peter Marquardt aus London.
Die Spannung steigt. Sicher ist zurzeit nur, dass es morgen knapp wird. Eine krachende Niederlage, wie sie Theresa May mit ihrem Austrittsabkommen dreimal erlebt hat, wird es diesmal wohl nicht geben. Aber auch keinen rauschenden Sieg für Boris Johnson. Auf die Abgeordneten seiner Konservativen kann Johnson weitgehend zählen. Fragezeichen stehen lediglich hinter den Brexit-Hardlinern der European Research Group in der Fraktion. 28 Abgeordnete zählen zu dieser Gruppe. Sie haben in der Vergangenheit konsequent gegen Theresa Mays Deal gestimmt. Jetzt werden sie wohl mit Ausnahme weniger ganz harter Brexiteers für Johnsons Deal stimmen. Andrew Bridgen gehört zu dieser Gruppe.
Falls nicht noch irgendein Teufel im Detail auftaucht, werde ich dafür stimmen. Wir müssen das jetzt über die Linie bringen, wir müssen vorankommen. Meine Wähler sind Brexit müde und dieser Deal ist viel besser als das May-Abkommen.
Insgesamt braucht Johnson für eine Mehrheit wohl etwa 320 Abgeordnete. Die konservative Fraktion hat aber inzwischen nur noch 287 Abgeordnete. 21 wurden aus der Fraktion ausgeschlossen, als sie mit der Opposition ein Gesetz durchbrachten, das einen ungeregelten Austritt ausschließt. Die meisten dieser konservativen Rebellen werden jetzt für das Abkommen stimmen, darunter auch der Churchill-Enkel Nicholas Soames, der dem Premierminister zum Abschluss dieses Abkommens gratuliert.
My quarrel with the Prime Minister was over nothing except no deal.
Mein Streit mit dem Premierminister ging nur um die Frage eines No-Deal-Brexits. Jetzt gibt es einen Deal und deshalb werde ich dafür stimmen. Ich nehme an, dass mehr oder weniger alle 21 konservativen Rebellen Ja sagen werden.
21 will by and large vote for it.
Aber auch wenn diese zurzeit fraktionslosen Rebellen ihren Frieden mit dem Premierminister machen, hat er immer noch keine Mehrheit. Johnson hatte gehofft, dass er die DUP, die Partei der nordirischen Protestanten und traditionellen Alliierten der Konservativen, auf seine Seite ziehen könnte. Doch die 10 DUP-Abgeordneten lehnen das Abkommen ab. Das haben sie heute noch einmal klar gemacht. Sammy Wilson, der Brexit-Sprecher der DUP.
Wir glauben, dass dieses Abkommen die Einheit des Vereinigten Königreichs beschädigt. Es wird auch den Separatisten in Schottland Auftrieb geben. Und es wird der nordirischen Wirtschaft schaden.
Die schottischen Nationalisten werden Johnson auch nicht unterstützen, ebenso wie die EU-freundlichen Liberaldemokraten. Vielleicht findet er aber Hilfe bei Labour, der größten Oppositionspartei. Ihr Anführer Jeremy Corbyn lehnt zwar jegliche Unterstützung für Johnson vehement ab, aber eine Handvoll Labour-Parlamentarier hat er auch schon für Theresa Mays Deal gestimmt. Es könnten jetzt mehr werden, die so denken wie der Labour-Abgeordnete Graham Stringer, der einen Wahlkreis vertritt, in dem die Mehrheit beim EU-Referendum für den Austritt gestimmt hat. Das jetzt vorliegende Abkommen sei zwar schlecht, aber konfrontiert mit der Alternative, dass es sonst vielleicht gar keinen Austritt gäbe, werde er wohl dafür stimmen.
It's a bad deal. But if I thought that we wouldn't get Brexit at all, then I would consider voting for it.
Wenn es ganz knapp wird, könnte vielleicht ausgerechnet Boris Johnsons Bruder Joe zum Zünglein an der Waage werden. Er hatte das Kabinett aus Protest gegen die Brexit-Politik seines großen Bruders verlassen und ist eigentlich für ein zweites Referendum. Joe Johnson hat noch nicht gesagt, wie er morgen abstimmen wird.
Vielleicht entscheidet am Ende die Brexit-Müdigkeit über das Ganze. Katrin Kalweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Großbritannien. Guten Tag nach London.
Guten Tag.
Es könnte sein, dass Boris Johnson morgen den Brexit-Vertrag über die Ziellinie bringt. Verstehen Sie eigentlich, weshalb dieser Deal jetzt offenbar von vielen für besser gehalten wird, als der vorherige, über den Theresa May gestolpert ist?
Ich glaube, hierbei handelt es sich weniger um die Analysen von Fakten. Die meisten Abgeordneten hatten auch bisher gar keine Zeit, sich das alles wirklich im Detail anzugucken, sondern es geht hier natürlich eindeutig um die Psychologie, um das Gefühl, wir wollen jetzt einfach das Gezerre loswerden, die Wähler wollen das nicht mehr hören, wir wollen endlich über was anderes reden, über andere Politikbereiche. Und das Gefühl, dass Johnson es geschafft hat zu vermitteln, ich habe das lange bezweifelt, aber das muss man ihm wirklich konzidieren. Er hat geschafft zu vermitteln, dass er sozusagen als stark Mann diesen Deal mit Brüssel herkriegt und einen besseren Deal kriegt. Und er hat das so kommuniziert und viele glauben ihm.
Aber auf der Basis dieser eben schon konstatierten, ich habe das auch von Macron jetzt gelernt, Brexit-Fatigue, also der Brexit-Müdigkeit, das ist die Basis, auf der das spielt, das Ganze, oder?
Das ist die Basis, auf der das spielt. Die Details in den Unterschieden zwischen Mays Deal und Johnsons Deal, wobei alleine diese Formulierungen ja immer schon mal etwas seltsam sind, weil es ist ja auch vor allem Brüssels Deal. Aber however, also die Details sind, wenn man das Nordirland-Protokoll, das sogenannte, anschaut, durchaus zu finden. In großen Teilen aber hat Johnson ganz schlicht Mays Arbeit und damit Mays Deal übernommen und schmückt sich jetzt mit fremden Federn. Das interessiert nicht wirklich jemanden. Es gibt hier in Großbritannien interessanterweise auch eine Feminismusdebatte in diesem Kontext, weil plötzlich viele Abgeordnete sagen, oder vor allem weibliche Abgeordnete sagen, komisch, bei May habt ihr das nie ernst genommen, ihr habt Staatsversagen oder Führungsversagen vorgenommen und bei Johnson jubelt ihr. Aber das Gefühl ist einfach, wir wollen Schluss machen. So, und die Frage ist, ob das morgen überhaupt gelingt, denn da gibt es ja inzwischen einige interessante Bewegungen, aber das Bedürfnis geht danach.
Aber er hat auch die Unterstützung von einem großen Teil der Medien in Großbritannien, das muss man auch sehen. Ne? Das wusste man ja vorher auch nicht, dass die jetzt plötzlich hinter ihm stehen.
Naja, ein Großteil der Boulevardmedien war immer hinter ihm. Der Mirror, glaube ich, ist immer noch sehr kritisch. Das sind sie bis heute. Der Guardian als nationale linke Zeitung oder liberale Zeitung ist dagegen. Aber die Mehrheit sagt jetzt, okay, es gibt einen Deal, macht weiter. Im Grunde spiegeln die das Gefühl, was auch in der Bevölkerung vorherrscht.
Haben die Unterhausabgeordneten denn genügend Druck gemacht bekommen, um diesen, wie wir es eben im O-Ton gehört haben, Bad Deal, dann doch noch zuzustimmen?
Also Druck, es gibt ja immer die Mischung aus Druck oder Zuckerbrot und Peitsche ist das Sprichwort dafür. Ja. Und, natürlich hat es Druck gegeben, bei einigen hat es aber auch Liebeswerben gegeben. Die 21, die vor ein paar Wochen aus der Tory-Fraktion rausgeschmissen wurden, bin ich sicher, werden ein paar liebevolle Anrufe bekommen haben. Seid brav, dann nehmen wir euch wieder zurück.
Es gibt dann kannst du vielleicht auch wieder ein Mandat kriegen beim nächsten
genau.
Mal sozusagen.
So. Genau, bei den Labour-Abgeordneten gibt es einige, die gezögert haben, denen man mit Sicherheit Gelder für ihre Wahlkreise versprochen hat. Da gibt es Gerüchte, aber natürlich bestätigt das niemand gerne. Und auf der anderen Seite hat es bei Labour jetzt auch eine heftige Debatte darüber gegeben, sollen wir denen, die mit Johnson stimmen, sowas wie eine Strafe androhen oder lassen wir sie machen? Corbyn, der ja ohnehin sehr ambivalent ist mit seiner Haltung zum Brexit, dem wird nun ein Augenzwinkern gegenüber den Abweichlern in der eigenen Partei vorgeworfen. Also die ganze Gemengelage ist sehr unübersichtlich und so oder so wird es haarscharf knapp. Also meine Vorhersage ist, er schafft es mit 1, 2, 3 Stimmen, wenn überhaupt.
Es gibt dann morgen 2 Möglichkeiten. Boris Johnson bringt den Deal durchs Unterhaus mit den 1, 2, 3 Stimmen, wie sie eben gesagt hat, oder eben nicht. Was bedeuten diese beiden Varianten jetzt mal für ihn?
Na, ich muss korrigieren, es gibt noch eine dritte leider zurzeit, seit ungefähr zu einer Stunde gibt es eine neue Entwicklung. Also um Ihre Frage zuerst zu beantworten und dann zu anderen Entwicklungen zu kommen, entweder er bringt ihn durch, dann tritt Großbritannien zum 31. aus. Wird danach Neuwahlen versuchen, vom Zaun zu brechen, mutmaßlich mit Hilfe von Labour. Die werden sie später haben wollen als er. Er wird natürlich auf seiner Siegeswelle jetzt reiten wollen und er wird bei der nächsten Wahl, ich glaube, da gibt es niemanden, der daran zweifelt, einen großen Wahlsieg einfahren und hinterher sagen sie, ich habe das alles ganz toll gemacht. Wenn er scheitert morgen, dann wird der sogenannte Benn Act in Kraft treten. Dann muss er morgen an Brüssel einen Brief schreiben. Ich bitte um eine Verlängerung. Wir müssen in neue Verhandlungen oder Nachverhandlungen eintreten. Dann wird es mutmaßlich auch Neuwahlen geben. In denen steht er aber natürlich ein bisschen schlechter da, als wenn er jetzt alles großartig erledigt hat bis zum 31. Nun gibt es seit 1,5, 2 Stunden eine neue Entwicklung. Und zwar hat eine Reihe von Abgeordneten aus mehreren Parteien einen Gesetzeszusatz eingebracht, der besagt, morgen ist gar nicht der Tag der Tage. Wir machen morgen nur eine Art, wie eine Meinungsbildung. Wir stimmen zwar ab, aber das zählt nicht. Und die endgültige Abstimmung wird erst stattfinden, wenn das Austrittsabkommen, also der aktuelle vorliegende Vertrag, durch alle Lesungen im Parlament ist. Denn erst dann können wir sicher sein, dass nicht noch irgendwelche Hardliner oder Verrückten oder Brexiteers bei den Tories das ganze Abkommen torpedieren, um am 31. Oktober doch noch No Deal zu bewirken. Das klingt komplizierter, als es ist. Im Grunde heißt es, okay, wir machen nicht morgen
den
Deal fertig, sondern erst, wenn das gesamte Gesetz in britisches Gesetz umgewandelt ist. Das heißt nicht, dass dann Leute plötzlich gegen den Deal stimmen, die jetzt morgen mit einem Kopfnicken dann möglicherweise sagen, ich bin doch noch dafür. Die Zahlen könnten sich ändern, müssen sich aber nicht ändern. Aber es heißt, dass diese Abgeordneten damit in jedem Fall No Deal durch die Hintertür verhindern wollen. Das würde aber für Johnson bedeuten, dass er morgen trotzdem diesen Brief schreiben muss, selbst wenn er möglicherweise eine Mehrheit hat, weil ja die morgige Abstimmung noch nicht endgültig ist, sondern damit im Zweifel das ganze Verfahren über den 31. Oktober hinausgetragen wird und er morgen, und das ist das Gesetz, was ihn dazu zwingen würde, wenn er bis morgen keinen Deal in der Kiste hat, muss er am 19., und das ist morgen, diesen Brief schreiben. Also das ist noch ein bisschen trickreich. Downing Street reibt sich zurzeit, glaube ich, die Köpfe, was sie damit machen sollen. Es wäre kein Desaster, aber es wäre eine Verzögerung und es wäre auch ein klein bisschen peinlich.
Und das Murmeltier Brexit kommt noch ein paar Tage. Immer wieder. Wunderbar.
Genau.
Katrin Kalweit, Korrespondentin der Süddeutschen in Großbritannien. Recht herzlichen Dank. Brexitus, das lange Ende. Ich sag's ja, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es jetzt mit unserem Murmeltier im Sternentagebuch des Stanisław Lem. Wie geht es weiter mit der 7. Reise des Astronauten Eon Tichy im Raumschiff mit dem defekten Antrieb? Das hören wir jetzt.
Gegen Mitternacht geriet das Raumschiff in das Zentrum eines Strudels. Es bebte und ächzte dermaßen in allen Sparten, dass ich schon befürchtete, es könnte zerbrechen. Aber es kam heil aus der Bedrängnis heraus, und als die toten Arme der kosmischen Stille es erneut umfingen, verließ ich die Motorenkammer und erblickte mich selbst friedlich im Bett schlummernd. Ich begriff sofort, dass ich das war, und zwar vom Vortag, genauer aus der Nacht zum Montag. Ohne mir über den philosophischen Aspekt dieser recht eigenartigen Erscheinung besondere Gedanken zu machen, begann ich sogleich, den Schlafenden an der Schulter zu zerren und zu rufen, er möge rasch aufstehen. Ich wusste nämlich nicht, wie lange seine montägliche Existenz in meiner diensttäglichen fortdauern würde, weshalb es angezeigt war, möglichst schnell und gemeinsam die Steuerung auszubessern. Der Schlafende jedoch machte nur ein Auge auf und sagte, dass er nicht wünsche, von mir geduzt zu werden. Dann meinte er, ich sei nur ein Traumgespinst. Vergebens rüttelte ich ihn voller Ungeduld, vergebens versuchte ich ihn mit Gewalt aus dem Bett zu zerren. Er ließ sich auf nichts ein und wiederholte hartnäckig, dass er mich träume. Ich begann zu fluchen, doch er erklärte mir, dass er nirgends hingehen werde, denn Schrauben, die man im Traum festziehe, würden die Steuerung in der Wirklichkeit sowieso nicht festhalten. Er drehte mir den Rücken zu und begann zu schnarchen.
Während der Astronaut im Weltraum nicht wahrhaben will, dass er in seinem Selbst aus einem anderen Tag einen Kumpanen hat, mit dem er handeln kann, ist bei Monty Pythons Das Leben des Brian, der Protagonist, auf der Flucht. Er muss sich verkleiden und rennt in einen Bazar, um sich dort einen falschen Bart zu kaufen. Den findet er bei einem Händler im Vorbeiflüchten auch, und den, nun will er ihn auch haben.
Wie viel? Schnell!
Was?
Es ist für meine Frau.
Oh, 20 Schäkel.
Fein.
Was?
Da, bitte sehr.
Moment mal.
Was?
Ja, wir müssen erst falschen.
Nein, 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 ich muss
Was
schnell...
Was meinen Sie mit nein, nein, nein?
Ich habe keine Zeit
Dann
für...
geben Sie ihn zurück.
Nein, nein, ich habe ihn bezahlt.
Bert?
Ja?
Dieser Mensch will nicht falschen.
Will nicht falschen?
Also gut, wenn es denn sein muss.
Na gut, hören Sie, ich will 20 dafür.
Sie haben sie gekriegt?
Wollen Sie etwa behaupten, er wäre nicht 20 Schäkel wert?
Nein.
Sehen Sie sich das an, fühlen Sie die Qualität, das sind keine Ziegenhaare.
Gut, dann gebe ich Ihnen 19 dafür.
Oh nein, 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 kommen Sie, so macht das keinen Spaß.
Was?
Falschen Sie wie ein vernünftiger Mensch, ist doch keine 19 wert.
Sie sagten gerade, er wäre 20 wert.
Oh meine Güte, los, kommen Sie, falschen Sie.
Na schön, ich gebe Ihnen 10.
Schon besser so. 10? Sie wollen mich wohl beleidigen, Mann? Mich mit einer im Sterben liegenden Großmutter, 10?
Na gut, dann gebe ich Ihnen 11.
Ja, so geht das. Er sagt 11, habe ich richtig gehört? Er sagt 11 und mich hat er 12 gekostet. Wollen Sie mich ruinieren?
17.
Na, 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 17.
18?
Nein, nein, Sie sind bei 14.
Na, dann gebe ich Ihnen 14.
14? Das soll doch wohl ein Witz sein.
Aber wieso? Sie haben gesagt, ich soll das sagen. Sagen Sie mir, was ich sagen soll, bitte.
Offerieren Sie mir 14.
Ich gebe Ihnen 14.
Hört ihr, er will 14 zahlen für dieses Stück.
15.
17, mein letztes Wort. Und kein Pfennig weniger oder mich soll der Schlag treffen.
16.
Gemacht. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hey, hören Sie mal, ich gebe Ihnen das hier noch dazu.
Ich will es nicht, trotzdem
Bert?
Dank.
Ja?
Oh, gut, einverstanden, einverstanden.
Wo sind die 16, die Sie mir schulden?
Ich gab Ihnen gerade 20.
Oh ja, natürlich, dann schulde ich Ihnen 4.
Nein, ist schon gut, in Ordnung, lassen Sie es so.
Ich hab sie irgendwo.
Nein, die 4 für die Flasche.
4? Für diese tolle Flasche? 4? Sehen Sie sie an, sie ist 10 wert und dabei zahle ich noch zu.
Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen sie mir schenken.
Ja, aber wert ist sie 10.
Also gut.
Nein, 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 sie ist keine 10 wert. Sie müssen mit mir streiten. 10 für diese Flasche? Sie müssen verrückt sein. Naja, wer nicht will, der hat schon.
Ausschnitt aus Monty Pythons Das Leben des Brian, der uns lehrt, es muss gehandelt werden, sonst verliert man das Gesicht. Man muss hineingehen in aussichtslose Verhandlungen und herauskommen, notfalls mit gerupftem Bart, aber als Held. Das ist das, was auch Boris Johnson macht auf dem EU-Bazar. Reingehen und nichts wollen und herauskommen mit einem Deal, den vorher niemand wollte und nachher alle gut finden sollen. Jutta Portner, Geschäftsführerin der Coaching-Firma C2B, Autorin unter anderem des Trainingsbuches Besser verhandeln und als Verhandlungstrainerin, Mediatorin und Coach international unterwegs. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Brexit-Verhandlungen haben bisher jedes Mal unter Zeitdruck gestanden. Das war bei Theresa May so, das war bei Boris Johnson so und jedes Mal hatte man von außen den Eindruck, die Briten wollten eigentlich gar nicht so recht. Sie warteten ab, legten keine Vorschläge auf den Tisch, sie bauten den Zeitdruck regelrecht auf. Ist so etwas sinnvoll?
Das ist durchaus sinnvoll, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen, weil ich natürlich durch das Aufbauen des Zeitdrucks den anderen auch unter Druck setze.
Der andere weiß aber doch, was ich tue, oder?
Ja, bedingt. Also das hat man bei Boris Johnson ja auch gesehen. Also er hat gedroht, er hat dann wieder beschwichtigt. Also es wurde getwittert, also die brauchen dann auch ihre Bühne. Und ganz häufig entsteht dann durch solches Verhalten eine Unberechenbarkeit. Und das macht Menschen eben dann unsicher.
Es gibt ja auch manche EU-Gipfel, die offenbar auf Zeitdruck aus sind. Die beginnen dann mit dem Abendessen oder irgendwie nachmittags und die Nachtsitzung ist quasi programmiert. Was soll so etwas? Also alle treffen sich nicht morgens, wie das normale Menschen machen würden, sondern abends, wissend, dass es jetzt in die Nacht geht?
Ja, also das ist zum einen, oder es kann zwei unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann das die Absicht sein, also den anderen eben in, auch wieder in eine müde Position zu bringen, wo man weiß, er ist weniger aufmerksam und ist vielleicht bereit, schneller Zugeständnisse zu machen, um die Verhandlung zu einem Abschluss zu bringen. Oder es können vielleicht wirklich organisatorische Hintergründe sein, dass Vorverhandlungen stattfinden und der Zeitplan in der Tat auch sehr eng getaktet ist.
Die Damen und Herren wollen uns sagen, wir machen EU immer nur nachts, weil wir tagsüber die Nationalstaaten regieren müssen.
Und es ist natürlich wieder eine Außenwirkung. Also man signalisiert damit ja auch, wie wichtig die Verhandlung ist und dabei sie viel Zeit in Anspruch nimmt und sogar die Nächte um die Ohren geschlagen werden.
Wie geht man denn dann in der Verhandlung selber mit dem Zeitdruck, den man sich zum Teil selber aufgebaut hat, um?
Also wenn der Zeitdruck selber aufgebaut ist, dann hat man ja die Absicht, den anderen eben damit zu schwächen. Dann ist das ja prima, wenn ich dieses Ziel auch erreiche. Also wenn ich derjenige bin, der die Verhandlungsmacht hat. Schwieriger wird es natürlich, wenn die Gegenseite mit Zeitdruck arbeitet und ich möchte kein Zugeständnis machen. Und dann wäre die Empfehlung nicht auf diesen Zeitdruck reinfallen, sondern ein vorläufiges Ergebnis zu erzielen und offene Punkte mitzunehmen und dann nachzuverhandeln.
Ja, der Verhandlungsführer der EU, Michel Barnier, der ist ja so das Gegenteil von dem, der Druck macht. Also der vermittelt nach außen stets das Gefühl von Gelassenheit. Das heißt so, mir kannst du mit Druck nicht kommen, die Vernunft sitzt da, wo ich sitze. Funktioniert sowas auch in der Verhandlung selbst?
Also es gibt ja eine ganz bewährte Verhandlungsstrategie, die nennt sich Tit for Tat, also Schritt für Schritt. Die sieht folgendermaßen aus, dass man also den ersten Schritt, den ersten Move mit einem kooperativen Verhalten macht, also auch sehr gelassen und bereit, sich auf den anderen einzustimmen und zuzuhören und zu verstehen, was dem wichtig ist, und nicht kooperatives Verhalten nur zu benutzen, wenn die Gegenseite das eben auch benutzt, also zur eigenen Verteidigung, aber nicht zum Angriff. Also das ist das, was man eben dann von denen, die rational verhandeln, auch oft beobachten kann.
Und das ist dann auch in der Außenwirkung so. Also das ist, spielt ja uns nicht nur vor, sondern wahrscheinlich, Sie würden auch denken, der ist auch so, oder?
Ja, also genau wie ich das zum Beispiel auch Angela Merkel abnehmen oder Barack Obama, also die ja dann, wenn wir jetzt mal bei so sehr bekannten Gesichtern bleiben, eine ganz andere Wirkung erzielen als Donald Trump.
Boris Johnsons Strategie ist ja offenbar, wir haben das schon angedeutet, eine ganz und gar gegenteilige. Er tat so, als wolle er ganz ohne Deal aussteigen, egal ob ihm das ein Gesetz verbietet oder nicht. Am Schluss hat er dann eine sehr scharfe Kehrtwende gemacht und plötzlich saß er am Verhandlungstisch. Ist das diese Geschichte, die Sie schon angedeutet haben, so eine willkürliche Strategie, die dem anderen sagt, du bist mir eigentlich egal, ich mache mein Ding, ich bin unberechenbar, komme was wolle?
Genau, also diese Unberechenbarkeit ist was, was häufig auch als sogenannte Madman Theory bezeichnet wird in der Verhandlungsführung. Das hat der frühere US-Präsident Richard Nixon auch benutzt, als er beispielsweise 1968 gezielt den Eindruck erwecken wollte, er sei nicht mehr zurechnungsfähig genug, um den Vietnamkrieg friedlich zu beenden. Und seine Berater sollten damals in Hanoi den Eindruck erwecken, dass ihr Chef ein so besessener Antikommunist ist, dass er, um den Krieg zu gewinnen, notfalls eben eine Atombombe zünden würde. Und diese Madman-Strategie, die eben ja auch schon alt ist, kann man auch beispielsweise bei Boris Johnson auch beobachten.
Also Sie meinen, so verrückt ist er gar nicht, wie er uns manchmal vorkommt. Das sei Strategie.
Dass man glaubt dann natürlich jetzt eben einem Richard Nixon oder einem Trump eher, dass er mal eine Atombombe zündet, als einem Barack Obama.
Jutta Portner, Geschäftsführerin der Coaching-Firma C2B, recht herzlichen Dank. Brexitus, das lange Ende, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es im Raumschiff von Stanislaw Lem. Die Steuerung ist immer noch ausgefallen und der doppelte Astronaut hadert immer noch mit sich selbst.
Ich wollte mir einen Brief schreiben und ihn mit einer Stecknadel ans Kissen heften, damit ich, vor Montag, wenn ich aufwachte, mich mit eigenen Augen davon überzeugen konnte, dass der angebliche Traum Wirklichkeit war. Kaum hatte ich mich jedoch mit dem Federhalter an den Tisch gesetzt, da begann es in den Motoren zu knirschen und zu rasseln. Durch eine Erschütterung verlor ich das Gleichgewicht und fiel hin. Als ich auf dem Fußboden zu mir kam, bemerkte ich dicht vor mir die Beine eines über mir stehenden Menschen. »Steh auf«, sagte er und hob mich an. »Hast du dir etwas getan?« »Nein«, erwiderte ich, während ich mich mit den Händen aufstützte, weil mir schwindelig war. »Von welchem Wochentag bist du?« »Vom Mittwoch«, antwortete er. »Gehen wir rasch die Steuerung ausbessern. Schade um die Zeit.« »Und wo ist der vom Montag?«, fragte ich. »Der ist nicht mehr. Das heißt, der bist offenbar jetzt du.« »Wieso ich?« »Na, weil der vom Montag, in der Nacht vom Montag zum Dienstag, der vom Dienstag geworden ist und so weiter.« »Verstehe ich nicht.« »Macht nichts, du bist es nur nicht gewohnt. Aber komm, schade um die Zeit.« »Gleich«, erwiderte ich, ohne mich vom Fußboden zu erheben. »Heute ist Dienstag. Wenn du vom Mittwoch bist und bis zu diesem Augenblick die Steuerung nicht repariert ist, so geht daraus hervor, dass uns etwas daran hindern wird, sie auszubessern. Denn sonst würdest du mich am Mittwoch nicht dazu bewegen wollen, dass ich sie am Dienstag mit dir gemeinsam repariere. Vielleicht ist es also besser, wenn wir erst gar nicht hinausgehen.« »Du fantasierst«, rief er. »Wir sind zu zweit und haben dadurch die Chance, die Steuerung in Ordnung zu bringen.« »Nein, du bist im Unrecht«, erwiderte ich. »Wenn am Mittwoch, wo du schon bist, nachdem du den ganzen Dienstag durchlebt und ihn hinter dich gebracht hast, wenn also, ich wiederhole, am Mittwoch die Steuerung nicht repariert ist, so geht daraus hervor, dass sie am Dienstag nicht repariert wurde. Somit bist du stur wie ein Esel«, knurrte er. »Du wirst deine Dummheit noch bereuen.« »Ach, einen Moment«, rief ich. »Soll das heißen, dass ich am Mittwoch, wenn ich du sein werde, versuche, den Ich vom Dienstag zu überzeugen, wie du das in diesem Augenblick tust, nur dass dann alles umgekehrt sein wird?« »Ich verstehe. Darin besteht ja die Zeitschleife.« »Warte, ich komme gleich. Ich habe schon begriffen.« Bevor ich mich jedoch vom Fußboden erhoben hatte, fielen wir in einen neuen Strudel. Eine ungeheure Schwerkraft drückte uns platt gegen die Decke.
Der Astronaut befindet sich in einer Zeitschleife. Da geht es ihm irgendwie wie uns allen in Sachen Brexit. Befinden wir uns da nicht auch in einer Zeitschleife? Es fängt immer wieder von vorne an.
Haben wir das nicht schon einmal gehabt, vergangenes Jahr, als Theresa May noch Premierministerin war? Alles ist fertig verhandelt. Der Vertrag von der EU wird von der britischen Regierung gutgeheißen und dann sagt die kleine nordirische Regionalpartei DUP, nein danke, nicht mit uns. So wie die Dinge jetzt stünden, könne man den Deal nicht unterstützen, erklärte DUP-Chefin Aline Foster. Der britische Parlamentarier Grieve, einer derjenigen, die Premier Johnson aus der konservativen Partei ausgeschlossen hat, zeigte im britischen Fernsehen Verständnis für diese Haltung.
Ich denke, das Problem ist, dass die Vereinbarungen wie üblich übereilt sind. Auch die Idee, den Deal am Samstag dem britischen Parlament vorzulegen, sieht mir voreilig aus, vor allem, weil wir nicht einmal die Gelegenheit haben werden, auf den Gesetzestext zu schauen.
Was der kleinen nordirischen DUP nicht gefällt, sind die Regelungen zur Mehrwertsteuer und die Zollvorschläge. Schon bisher hat die Regionalpartei es immer abgelehnt, dass Nordirland beim Zoll weiterhin die EU-Regeln anwendet und damit eine Zollgrenze in der Irischen See entsteht. Es sollte zwar weitreichende Ausnahmen bei den Kontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland geben. Außerdem hatte die Regierung Johnson in den letzten Tagen mehr finanzielle Hilfe für Nordirland angeboten, offensichtlich aber ohne Erfolg. Boris Johnson braucht die DUP, um im Parlament eine Mehrheit für einen möglichen Deal zu kriegen, zumal sich auch die Opposition nach wie vor weigert einzuspringen. Der Labour-Abgeordnete Tony Lloyd blieb bei seinem Nein zu allem, was die Regierung bisher ausgehandelt hat.
Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein. Lassen Sie uns erst mal sehen, was dieser Deal ist. Premier Johnson hat es bisher vorgezogen, der Öffentlichkeit nicht zu sagen, worin der Deal besteht.
Das britische Pfund hat nachgegeben, da nützt es auch nichts, dass DUP-Chefin Foster versicherte, sie sei an einer vernünftigen Lösung interessiert. Und dass der britische Wohnungsminister Robert Jenrick erklärte, es sei noch nicht alles verloren.
Wir wollen diese Chance ergreifen, um einen Deal zu erreichen, damit wir geregelt austreten können, was die meisten Leute im Land wollen.
Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass wir das hinkriegen, aber es erfordert noch mehr harte Arbeit und Pragmatismus auf allen Seiten.
Wir haben einen großartigen neuen Deal, der uns die Kontrolle zurückgibt, hat Boris Johnson verkündet. Und das will die DUP jetzt wieder auf Null setzen? Der Premier wird sich in Brüssel erklären müssen. In London hat er enge Mitarbeiter damit betraut, sich um die DUP zu kümmern. Die Gespräche laufen.
Marion Theis über die nordirische DUP, die nach 3 Jahren den Brexit noch immer übereilt findet. Na gut, wir wollen fair bleiben. Dieser neuerliche Deal ist tatsächlich wie vom Himmel gefallen, denn bis vor kurzem hieß es ja, es wird keinen geben. Bei genauerem Hinschauen ist er aber auch nicht neu. Alexander Clarkson, Politikwissenschaftler am King's College in London. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben offenbar jetzt einen Brexit-Deal 2.0, der von Theresa May schon einmal nicht akzeptiert worden ist, weil er die Zollgrenze zwischen die britischen und die irischen Inseln verlegt und eine womöglich endlose Reihe von Übergangszeiten nach sich zieht. Warum wird Boris Johnson von der Majorität der britischen Medien für diesen Deal gefeiert?
Es ist schlicht und einfach ein Durchbruch. Es war ein Moment, das nicht erwartet wurde. Durch Johnson und andere Politiker einer konservativen Partei ist eine Drucksituation aufgebaut worden, in dem Angst vor einem Austritt ohne Abkommen aufgebaut worden ist, was auch aus Sicherheitsgründen und wirtschaftlichen Gründen katastrophal gewesen wäre. Da gibt es schon irgendwie einen Ausdruck der Erleichterung, dass irgendein Abkommen zustande gekommen ist. Dazu kommt auch, dass ein Großteil der Pro-Brexit-Medien und Pro-Brexit-Abgeordnete jetzt schon wissen, wenn es diesmal nicht klappt, wenn dieses Abkommen nicht durchkommt, dass es durchaus dazu kommen kann, dass es zu keinem Brexit kommt. Das ist für viele von Politikern auch in Boris Johnsons Seite womöglich die letzte Chance.
Aber er hat doch bis vor kurzem gesagt, am 31. kommt der Brexit, komme was wolle. Lieber lege ich tot im Graben.
Naja, das ist eben jetzt das Problem. Es ist ein Gesetz durchgesetzt worden, kurz bevor er versucht hat, den Parlament auszusetzen, was nicht erfolgreich war, das ihn dazu zwingt, eine Verlängerung durchzuführen. Das heißt, die einzige Chance, dass er hatte, durchzukommen, ohne eine Verlängerung nachzufragen, war, nach einem Abkommen zu fragen. Er war in einer extrem geschwächten Lage und musste schlicht und einfach gegenüber die Forderung der EU und gerade auch der irischen Regierung einknicken. Aber das ist eben zum Teil eine Situation, die orwellsche Züge hat. Letztes Jahr haben lauter Zeitgründe und gerade so einen Abkommen abgelehnt und oft auch vehement kritisiert. Jetzt wird es hochgepriesen. Und es geht einfach darum, dass, wie gesagt, viele Konservativen merken, dass es vielleicht die letzte Chance für die Partei ist, den Brexit durchzusetzen. Wenn sie das nicht hinkriegen, werden sie womöglich erhebliche Schaden kriegen von den Parteien und die Politiker um Nigel Farage herum, die auf den Seitenlinien warten und auf jede Möglichkeit der Scheidung der Konservativen für sich nutzen wollen.
Also es geht dann noch weiter rechts weiter unter Umständen. Gesetzt den Fall, einige Abgeordnete der DUP oder Teile Labours oder beide stimmen am Ende für den Deal, dann wird es am 31. Oktober zum Brexit kommen. Aber am 1. November wird dann Großbritannien mitnichten aus der EU ausgetreten sein, zumindest gefühlt nicht, sondern nur eingetreten in eine neue Zwischenzeit. Von der Zwischenzeit zwischen Referendum und Austritt zur Zwischenzeit nach dem Austritt in die Übergangszeit. Es bleibt doch irgendwie alles beim Alten.
Das ist eben gerade das Paradoxe. Es wird viel Radatz gemacht, es gibt hier viel Aufregung um einen womöglichen Brexit-Datum. Und damit ist Großbritannien offiziell aus der Kommission, aus dem Europarat, aus dem Europäischen Parlament. Es hat damit keine Kontrolle über die EU-Gesetzgebung mehr. Aber es muss über 14 Monate, womöglich über 3 Jahre, wenn nicht mehr, alle EU-Regelungen, alle Gesetze durchsetzen, weil es in einer Übergangssituation ist. Es ist quasi eine Selbstentmachtung, um diesen Austritt aus der EU nicht zu einem wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Schock durchzuführen. Aber wie gesagt, die Verzweiflung ist so groß auf Reihen der Brexiter, der Pro-Brexit-Medien und Pro-Brexit-Abgeordneten und so groß auf Seiten der Konservativen, dass sie jetzt jede Chance benutzen wollen, um auszutreten, obwohl sie eigentlich in eine Selbstentmachtung, womöglich einen Abstieg einer Großmacht dadurch auslösen.
Dass die machen das Gegenteil von dem, was sie immer behauptet haben. Sie haben gesagt, wir wollen die Kontrolle zurück über uns selbst und unser Land und sie geben sie gerade ab.
Aber das ist ja das Wesen des Brexits an sich. Es gilt auch ein fundamentales Missverständnis, das tief in den britischen Eliten zu finden ist. Auch unter Teilen der britischen Eliten, die für die EU sind. Eine völlige Fehleinschätzung der britischen Machtlage, der Fähigkeit des britischen Staates gegenüber Europa und anderen Staaten durchzusetzen. Es ist ein tiefsetzender Glaube innerhalb der britischen Elite und auch vielen britischen Wählern, dass Großbritannien immer noch eine Großmacht ist wie vor 100 Jahren, dessen Wort andere Länder und anderen Staaten dazu bringen kann, einknicken zu müssen. Mhm. Aber was jetzt so langsam eintritt, ist eine Situation, wo die Briten einknicken müssen und womöglich die geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts erkennen müssen.
Das ist eine Art Phantomschmerz. Was dann am 1. November bleibt, ist, dass es eine Sonderregelung für Nordirland geben wird. Ein Teil des UK wird dann gleicher sein als die anderen. Was bedeutet das für die Schotten zum Beispiel?
Naja, in Schottland und auch Wales. Das ist etwas, das immer die Deutschen immer sich wirklich erinnern müssen, dass Großbritannien nicht England ist. Großbritannien ist ein multinationaler Staat. Mhm. In Schottland und Wales gibt es starke nationalistische Strömungen. In Schottland sind sie an der Macht im autonomen Parlament, die Unabhängigkeit anstreben. Und natürlich, wenn die Schotten jetzt eine Situation sehen, wo Nordirland eine Sonderregelung kriegt, sitzen die Schotten und viele Schotten glauben, warum können wir keine Sonderregelung haben, die uns den vollen Zugang zur EU leitet und womöglich auch durch eine andere rechtliche Lage, eine andere rechtliche Beziehung zur EU aufzubauen. Da gibt es natürlich praktischen Gründen, warum das extrem schwierig sein würde, weil natürlich Schottland auf der britischen Insel und nicht auf der irischen Insel sich befindet. Aber es geht hier nicht mehr notwendigerweise um sicherheitspolitische oder wirtschaftspolitische Logik. In Schottland gibt es einen erheblichen Frust, ein Gefühl, dass man alles von England diktiert wird, auch unter großen Teilen der walisischen Bevölkerung. Das heißt, das Brexit-Prozess, wenn es so weitergeht, könnte durchaus zum Zusammenbruch Großbritanniens führen, was auch ein Problem sein sollte, dass viele deutsche Politiker und europäische Politiker wirklich schon noch im Kopf haben müssen, wenn sie jetzt den Umgang mit Großbritannien planen über die nächsten paar Jahre.
Das heißt, wo die EU gerade bei Spanien immer wegguckt und nichts wissen will von Katalonien und seinen Sezessionsbestrebungen, die könnte sie gerade mit dem Brexit in Großbritannien oder im UK befördern.
Ja, das ist eben das Problem. Ich meine, die EU muss natürlich auch seine eigenen Interessen wahren. Und es ist ja auch klar, wenn es eine Regierung gibt in London, die versucht, grundsätzliche Strukturen der EU zu unterbauen oder zu unterminieren, ist es schon klar, dass die EU sich wehren muss. Aber die Großbritannien befindet sich in einer sehr geschwächten Lage. Das ist jetzt auch noch ein Paradox der Seite, dass ein Teil der britischen Elite sich für sehr stark fühlen, obwohl das Land und der Staat schwächer und schwächer werden. Und die EU muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass es nicht zu hart schiebt, dass es nicht die Briten nicht zu hart und so hart unter Druck setzt, dass der britische Staat nicht mehr möglich dazu fähig ist, überhaupt funktionsfähig zu sein. Weil wenn es zu hart schiebt, gibt es womöglich eine Sezessionsbestrebung oder interne Konflikte innerhalb des britischen Staates, die wirklich zu viel größeren Problemen führen könnten, als wir schon jetzt haben.
Dann würde Großbritannien zerfallen, heißt das am Ende.
Das ist ein Risiko. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich hoffe persönlich, dass es nicht dazu kommt. Aber es ist eben ein Risiko, die man im Kopf haben kann, dass eben dieses Problem, diese ganze Brexit-Krise ein Symptom ist von einer viel tieferen Krise des britischen Staates. Innerhalb von den englischen Teilen dieses britischen Staates, regionale Konflikte und Klassenkonflikte, aber auch zwischen den unterschiedlichen nationalen Teilen des britischen Staates. Schottland, Wales, Nordirland und England und diese Machtverschiebungen, das hat sich seit 30 Jahren aufgebaut. Und die EU muss einfach sehr, sehr vorsichtig sein, dass es nicht zu einer Entladung kommt, die zu unkontrollierten Situationen kommt, wie womöglich eine illegale Sezession oder anderen Konflikte. Die EU muss eben sanft mit den Briten umgehen, obwohl das manchmal natürlich auch frustrierend sein kann.
Das stimmt. Alexander Klaassen, Politikwissenschaftler am King's College in London. Recht herzlichen Dank. Brexitus, das lange Ende. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Sie können uns natürlich wie immer nachhören in der ARD-Audio-App. Dort sind wir der Tag von hr2 Kultur, das Original, oder gleich hier bei hr2kultur.de. Der Tag, das waren in dieser Woche Oliver Klapp, Dorothea Schuler, Birgit Spielmann, Markus Hürtgen. Unter Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schütz.